Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Rainer Böhm.
Eigentlich könnte ich mir die Predigt sparen. Alles, was wir jetzt bisher gehört, gelesen, gebetet haben, ist die Botschaft dessen, was jetzt kommt. Wir schauen auf unseren Herrn, wir wissen, dass die Rettung von ihm kommt. Fertig. Aber so leicht mache ich es euch nicht. Ich habe ja schon anfangs gesagt, wir werden heute uns mit dem Johannes Kapitel 3 beschäftigen. Einen Vers haben wir schon gehört. Und das ist ein ganz spannender Abschnitt, finde ich, weil die Atmosphäre, in der das Ganze spielt, ist schon besonders. Ich lese uns mal den Predigttext, so wie er heute vorgeschlagen ist für den heutigen Sonntag. Johannes 3, Verse 14 bis 21. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Amen. Ja, wie gesagt, es ist eine interessante Szene, in die wir da hineingenommen werden. Ein nächtliches Gespräch zwischen Jesus und dem Pharisäer oder Schriftgelehrten Nikodemus. Also allein die äußeren Umstände, muss ich das vorstellen, da ist Nacht über Jerusalem, vielleicht weht der Wind, was weiß ich, was da in Jerusalem so zirpt und grillt. Und dann kriegt Jesus nachts Besuch. Also allein das finde ich schon spannend. Und umso brisanter ist das, was da gesprochen wird. Wir sind ja manchmal genauso begriffsstutzig und gefangen in unseren Gedanken wie der Pharisäer. Ich denke, es ist es wert, dass wir uns die Geschichte mit dieser Schlange noch mal etwas genauer ansehen. Denn wenn Jesus so etwas als Beispiel bringt, dann hat das ja auch Gewicht. Und die Ingrid hat einen kurzen Text dazu von Theo Lehmann gefunden, der das auf seine Art ganz interessant ausleuchtet.
Ja, er hat das überschrieben, die Schlange auf der Stange. Eine Schlangenplage herrscht beim Durchzug durch die Wüste im Lager Israels. 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9, da wird das beschrieben. Gott bietet ein Rettungsmittel an, eine Schlange auf der Stange. Wer sie ansieht, soll leben. So ein Quatsch, sagen die Leute, und sterben weiter an Schlangenbissen. Bis auf die, die hinsehen und gerettet werden. Sünde herrscht im Leben der Menschen. Gott bietet ein Rettungsmittel an. Seinen Sohn Jesus am Kreuz. Wer seinen Namen anruft, wird gerettet. So ein Quatsch, sagen die Leute, und sterben weiter an ihren Sünden. Bis auf die, die zu Jesus aufsehen. Ihn als Retter ansehen, ihn annehmen, ihn in Anspruch nehmen, ihn ansprechen. Der Erste, der das wagte, war ein Verbrecher. Er büßte für seine Taten am Kreuz neben Jesus. Was er dort sah, sah nicht nach Retter aus. Aber er ruft aus, Jesus, denke an mich. Er war der Erste, der durch den Gekreuzigten gerettet wurde. Auf der anderen Seite von Jesus hing noch einer von denen, dem das Kreuz als Rettungsmittel zu primitiv vorkam. Warum er gekreuzigt werden musste, warum Gott sich nichts anderes ausgedacht hat, um uns zu retten, hat Jesus nicht erklärt. Gott hat es so beschlossen. Jesus am Kreuz ist Gottes Weisheit, letzter Schluss. Er ist Gottes letztes Angebot an die Menschen. Und das Beste ist immer, dem Wort Gottes zu glauben. Einfach so, wie es da steht. Klingt das nicht alles ein bisschen verrückt? Ja, dass Gottes Sohn für uns am Kreuz stirbt, ist das Verrückteste, das je auf dieser Erde passiert ist. Das verrückt alle Maßstäbe. Kein Mensch kann das Kreuz begreifen. Keiner kann es erklären. aber jeder kann es glauben und dadurch gerettet werden. Warum macht Gott so verrückte Sachen? Die Schlange auf der Stange, Jesus am Kreuz? Weil Gott verrückt ist vor Liebe. Vor Liebe nach einer verlorenen Welt, die sich ihm gegenüber in Rebellion befindet. Denn, so sagt die Bibel, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.
Eine Verrücktheit, die gleichzeitig Rettung bedeutet. Wer soll das verstehen? Kein Wunder, dass dies für die aufgeklärten und wissenschaftlich geprägten Menschen von heute ein Ärgernis ist, so wie es Paulus mal sagte. Die Schlangen haben die Israeliten in der Wüste gebissen und vergiftet. Aber Gott heilt sie nicht einfach, indem er das Gift wegnimmt oder die Wirkung eliminiert, sondern er stellt eine Bedingung. Schaut auf die Schlange. Also keine Heilungsautomatik, sondern das Angebot, selber aktiv zu werden und sich zu entscheiden. Tod oder Leben, Sünde oder Vergebung, ohne Gott oder besser doch mit ihm. Was vielleicht ein bisschen kompliziert klingt, ist im Grunde ganz einfach. Das hat schon ein junger Mann vor gut 175 Jahren am eigenen Leib erlebt. Während der Vorbereitung auf diese Predigt fand ich auf unserem Büchertisch draußen ein Büchlein mit der Autobiografie von Charles Spurgeon. Zum Glück fing ich auch gleich mit dem Lesen an und wurde reich beschenkt. Denn schon bald stieß ich auf die Stelle, wo Spurgeon seine Bekehrung schildert. Und da schreibt er genau das, was ich eigentlich für die Predigt vorgesehen hatte, nur viel besser und anschaulicher. Deshalb freue ich mich, dass ich Spurgeon heute mehrmals hier zu Wort kommen lassen darf. Für die, die nicht so viel über ihn wissen, hier ein paar Daten vorab. Charles Haddon Spurgeon lebte von 1834 bis 1892, wurde also 58 Jahre alt und war ein englischer Baptistenpastor. Er gilt als einer der bekanntesten Prediger seiner Zeit, des 19. Jahrhunderts. Die Eltern waren Mitglieder einer Freikirche. Und den entscheidenden Anstoß, sich dem christlichen Glauben zuzuwenden, bekam Spurgeon 1850 als 15-Jähriger in einer methodistischen Gemeinde. Davon hören wir gleich noch mehr. 1854 trat er eine Predigerstelle in London an. 7 Jahre später war seine Gemeinde so sehr gewachsen, dass eine neue Kirche, das Metropolitan Tabernacle, mit über 5000 Sitzplätzen gebaut werden musste. Spurgeon war damals 27 Jahre alt. Nur mal so nebenbei, er hat auch mal vor 10.000 Leuten gepredigt. Da wurde dann irgendeine große Halle gemietet. Seine Predigten wurden mitstenografiert, wöchentlich verkauft und später in viele Sprachen übersetzt. Hören wir, was er über seine Bekehrung schreibt. Als ich angefangen hatte, mir über meine Seele Sorgen zu machen und bereit war, alles zu tun und alles zu sein, wenn nur Gott meine Sünden vergeben würde, beschloss ich, alle Gottesdienstorte der Stadt aufzusuchen, in der ich lebte, damit ich den Weg zur Erlösung herausfände. Aber lange Zeit war das umsonst. Vielleicht würde ich noch heute in Dunkelheit und Verzweiflung leben, hätte Gott in seiner Güte nicht einen Schneesturm gesandt, der mich eines Sonntagmorgens auf dem Weg zum Gottesdienst überraschte. Ich suchte in einer Nebenstraße Zuflucht und kam zu einer Kapelle der Methodisten. Ich hatte von den Methodisten gehört, dass sie so laut singen würden, dass man davon Kopfschmerzen bekommt. Aber das störte mich nicht. Ich wollte wissen, wie ich gerettet werden könne. Und wenn sie es mir sagen könnten, dann wären mir die Kopfschmerzen egal. An diesem Morgen kam der Prediger nicht, vermutlich weil er auch eingeschneit war. Schließlich stand ein sehr schmal aussehender Mann auf und ging nach vorne auf die Kanzel, um zu predigen. Dieser Mann war wirklich einfältig. Er musste bei seinem Text bleiben, denn er hatte wenig darüber hinaus zu sagen. Der Text war, schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. Da lag, so dachte ich, ein Hoffnungsschimmer auf diesem Text. Der Redner begann, meine lieben Freunde, dies ist in der Tat ein sehr einfacher Text. Er sagt, schaut. Nun, schauen ist nicht allzu schmerzhaft und anstrengend. Du musst nicht einmal den Finger oder den Fuß dafür heben, nur schaut. Nun, ein Mensch muss nicht zur Universität gehen, um sehen zu lernen. Du kannst der größte Trottel sein und doch kannst du sehen. Ein Mensch muss auch nicht Tausende im Jahr verdienen, um sehen zu können. Jeder kann sehen Sogar ein Kind kann sehen. Aber dann sagt der Text, schaut auf mich. Nun, fuhr der Mann in seinem breiten Dialekt fort, viele von euch schauen auf sich selbst. Aber es hat keinen Sinn, dahin zu blicken. In euch werdet ihr nie irgendeinen Trost finden. Einige schauen auf Gott, den Vater. Nein, schaut immer mehr auf ihn. Jesus Christus sagt, schaut auf mich. Einige unter euch sagen, wir müssen warten, bis der Geist an uns arbeitet. Kümmere dich jetzt nicht darum. Schau auf Christus. Der Text sagt, schau auf mich. Auf diese Art und Weise ging es weiter. Schaut auf mich, ich schwitze große Blutstropfen. Schaut auf mich, ich hänge an dem Kreuz. Schaut auf mich, ich bin tot und begraben. Schaut auf mich, ich stehe wieder auf. Schaut auf mich, ich fahre auf zum Himmel. Schaut auf mich, ich sitze zur Rechten des Vaters. O du armer Sünder, schau auf mich. Als er bis hierher gekommen war und es geschafft hatte, etwa 10 Minuten zu füllen, war er mit seinem Latein am Ende. Dann sah er mich, wie ich da unter der Galerie saß. Sicher wusste er bei so wenigen Anwesenden, dass ich ein Fremder war. Er richtete sein Auge auf mich, als würde er mein ganzes Herz kennen und sagte, junger Mann, Sie sehen elend aus. Sehr elend. Ja, das tat ich, aber ich war es nicht gewohnt, von der Kanzel her direkt auf mein persönliches Aussehen angesprochen zu werden. Wie dem auch sei, es war ein Volltreffer. Er fuhr fort, und Sie werden immer elend sein, elend im Leben und elend im Tode, wenn Sie meinem Text nicht gehorchen. Aber wenn Sie jetzt in diesem Moment gehorsam werden, dann werden Sie gerettet. Dann, mit hocherhobenen Händen, rief er, wie dies vielleicht nur ein einfacher Methodist tun kann, junger Mann, schau auf Jesus Christus, schau, schau, schau. Du musst nichts tun, als nur schauen, und du wirst leben. Plötzlich und auf einmal sah ich den Weg der Erlösung. Ich weiß nicht mehr, was er noch sagte. Ich habe nicht so sehr darauf geachtet. Ich war ganz und gar erfüllt von diesem einen Gedanken. Genau so war es doch mit der ehernen Schlange gewesen, als sie erhöht worden war. Da mussten die Leute nur auf sie schauen und sie wurden gerettet. So war es auch mit mir. Ich hatte erwartet, 50 Dinge tun zu müssen, aber als ich diese Worte hörte, schau auf ihn, da schien es für mich das schönste Wort der Welt zu sein. Ach, ich hätte mir die Augen aus dem Kopf schauen können. In diesem Augenblick wich der Schleier, die Dunkelheit verschwand. Und im gleichen Moment sah ich die Sonne. Ich hätte aufstehen können und mit den enthusiastischen Methodisten von dem kostbaren Blut Christi und dem einfachen Glauben singen können, der nur auf ihn schaut. Bis hierher mag das so einfach sein. Und viele von uns haben das auch erlebt, diese Freude und Euphorie der ersten Liebe zu Jesus. Die Begeisterung aber darüber, dass Jesus dich und mich so sehr geliebt hat, dass er all das Leiden auf sich genommen hat, das haben wir vielleicht erlebt. Aber dann kommt der Alltag und mit ihm die Versuchungen, die Zweifel, die Abgründe. Und auch Spurgeon hat das erlebt. Er schreibt, ich denke, es war etwa 5 Tage, nachdem ich Christus gefunden hatte. Meine Freude war so groß, ich hätte vor lauter Fröhlichkeit tanzen können. Einfach bei dem Gedanken, dass Christus mein war. Da, ganz plötzlich, fiel ich in ein tiefes Loch der Verzweiflung. Heute weiß ich auch warum. Als ich so ganz neu im Glauben an Christus war, hatte ich das Gefühl, als sei der Teufel zumindest tödlich verwundet, wenn nicht gar ganz tot. Jedenfalls könnte er mir nichts anhaben. Auch glaubte ich, die Verdorbenheit meiner Natur habe jetzt ihren Todesstoß erhalten. Ich sang mit Begeisterung die Lieder des Dichters Cowper und dachte wirklich, er wisse, was er sagt, wenn er den Herrn dafür preist, dass er in der Stunde der Bekehrung alle Torheit des Herzens mit der Wurzel ausreißt. Und doch hat wohl kaum einer je einen solchen Schnitzer gemacht wie Cowper mit diesem Vers. Denn kein Mensch kann von sich behaupten, mit seiner Bekehrung sei alle seine Torheit von Grund auf abgeschnitten. Aber ich träumte es. Ich war der Überzeugung, sie würde nie wieder sprossen. Ich habe allen Ernstes damit gerechnet, jetzt vollkommen zu sein. Aber ach, ich fand einen Störenfried, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Das böse Herz des Unglaubens im Abfall von dem lebendigen Gott. Und um diesen Störenfried zum Schweigen zu bringen, versuchte es Spurgeon mit Regeln, die ihm im Kampf gegen den Unglauben Halt geben sollten. Aber in meinem eigenen geistlichen Leben habe ich festgestellt, dass ich umso mehr Sünden begehe, je mehr Regeln ich mir selber auferlege. Die Gewohnheit eines morgendlichen und abendlichen Gebets ist für das Leben eines Gläubigen unerlässlich. Aber wenn man die Länge des Gebets vorschreibt und verlangt, immer an viele Menschen und Dinge im Gebet zu denken, dann kann dies zu einem Zwang werden und das Gebet erdrücken, anstatt es zu unterstützen. Wenn ich mir vorschreibe, wo und wann ich mich demütigen und freuen will, dann ist das ebenso künstlich wie die Anweisungen jenes Predigers, der in seinen Aufzeichnungen für die Predigt schrieb, hier weinen, hier lachen. Wenn das geistliche Leben gesund ist, dann bringt es zur richtigen Zeit Gebet hervor. Und die Demütigung der Seele und auch die heilige Freude kommt von selber, ohne Regeln und Gelübde. Jene Art von Religion, die sich selbst nach dem Kalender ordnet und Gefühle hervorbringt, wie eine Maschine Backsteine produziert. Weinen am Karfreitag, zwei Tage später Freude. Deren Gefühle sich nach dem jeweiligen Datum richten, ist zu künstlich, als dass sie der Nachahmung wert wäre. Die Selbstprüfung ist ein sehr großer Segen. Aber ich weiß auch von einem sich selbst prüfen, das in völlig ungläubiger, gesetzlicher und selbstgerechter Weise durchgeführt wird. Denn ich habe es selber getan. Ich hielt eine Zeit lang viel mehr als heute von Andeutungen und Zeichen und Beweisen meines geistlichen Lebens, um mich damit zu trösten. Aber ich habe entdeckt, dass ich kein echter Gegner für den Teufel sein kann, wenn es mir um so etwas geht. Ich muss Tag für Tag mit diesem Aufschrei leben. Ich bin der größte Sünder, doch Jesus starb für mich. Solange ich daran glauben kann, dass Gott hält, was er verspricht, weil es sein Versprechen und weil er Gott ist, und solange ich darauf vertrauen kann, dass mein Heiland rettet, weil er Gott und deshalb in der Lage ist zu retten, so lange geht alles gut. Aber ich habe auch festgestellt, dass alles Gute meines Lebens aus jeder Pore zu entweichen scheint, sobald ich wegen dieses oder jenes Problems mich selbst unter die Lupe und dadurch mein Auge weg von Christus nehme. Ich denke, wir können jedes Wort in Spurgeons Selbstanalyse unterschreiben. Sobald ich mein Auge von Christus abwende, überlasse ich mich den weltlichen Kräften, die Macht über mich bekommen. Ich habe die Wahl, worauf ich meine Aufmerksamkeit, meinen Blick richte. Ich weiß ganz genau, was die Dinge mit mir machen, die mich von Jesus ablenken. Und ich weiß, dass ich vor Gottes Gericht nicht bestehen kann und das Gericht verdient habe. Haben wir schon jemals etwas Derartiges gehört? Wer an den Sohn glaubt, ist gerettet. Und wer nicht an ihn glaubt, richtet sich selbst. Er dringt aus der Dunkelheit seiner Seele hindurch ins himmlische Licht der Gnade. Was verborgen war, ist aufgedeckt. Es gibt nichts mehr, wofür wir verurteilt werden könnten. Es war ein langer Kampf, bis der junge Spurgeon zu dieser Erkenntnis gekommen war. Er beschreibt das so: Ich war immer wie Luther und Calvin der Ansicht, dass die Summe und das Eigentliche des Evangeliums in dem Wort Stellvertretung liegt. Christus, der an der Stelle des Menschen steht. Wenn ich das Evangelium richtig verstehe, dann ist es dies. Ich habe es verdient, für immer verloren zu sein. Der einzige Grund, warum ich nicht verdammt werden muss, ist, dass Christus an meiner Stelle bestraft worden ist. Und es gibt keinen Grund, zweimal eine Strafe durchzuführen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich nicht in den Himmel kommen kann, wenn ich nicht völlig gerecht bin. Ganz sicher werde ich eine solche Gerechtigkeit nicht aus mir selber hervorbringen. Denn ich stelle ja fest, wie ich jeden Tag sündige. Aber da ist Christus mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Und er sagt, da, armer Sünder, da, nimm mein Kleid und zieh es an. Du sollst vor Gott stehen, als wärest du Christus. Und ich will vor Gott stehen, als wäre ich der Sünder. Ich will an der Stelle des Sünders leiden. Und du sollst belohnt werden für die Werke, die nicht du getan hast, sondern die ich für dich getan habe. Ich halte es für sehr angebracht, jeden Tag zu Christus zu kommen als ein Sünder, so wie ich das erste Mal kam. Du bist kein Heiliger, sagt der Teufel. Stimmt, ich bin es nicht. Ich bin ein Sünder. Und Christus kam in diese Welt, um Sünder zu retten. Deshalb, auf Biegen oder Brechen, ich gehe zu ihm. Eine andere Hoffnung habe ich nicht. Indem ich auf ihn schaute, erhielt ich all den Glauben, der mich mit dem Vertrauen auf seine Gnade erfüllt. Das Wort, das als erstes meine Seele bewegte, schaut auf mich, das klingt immer noch wie ein heller Trompetenton in meinen Ohren. Dort fand ich einmal zur Umkehr und dort werde ich auch immer wieder Erfrischung und Erneuerung finden. Und diesen Trompetenton wünsche ich uns allen, der uns immer wieder herausruft aus unserem Alltag, aus unserem Alltagstrott, der uns wie ein Warnsignal innehalten lässt, wenn wir wieder einmal unseren Blick auf die falschen Dinge richten. Anstatt zu schauen auf den, von dem allein Hoffnung und Rettung kommt. Auf Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.